Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin der Host dieses Podcasts, ihr kennt mich schon aus den anderen Folgen. Und heute sprechen wir mit dem derzeit schnellsten Cross-Country-Racer der Herren, mit Luca Schwarzbauer. Und zwar über das Thema Cross-Country-Racing, wie es wirklich ist, behind the scenes sozusagen. Und wie gesagt, dazu habe ich Luca Schwarzbauer eingeladen. Hallo Luca.
Ja, hi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Und Lukas Hoffmann, unseren Online-Redakteur und Tester und CC-Spezialisten, den kennt ihr ja auch schon vom Zuhören. Hallo Luki, du bist diesmal auch dabei.
Hi zusammen.
Ja, und ich habe, ich bin ja eher so der All-Mountain-Fahrer und habe mit Rennsport selbst auch insofern, bis auf, dass es mich beim Zuschauen wahnsinnig fasziniert, nicht selbst so viel aktiv zu tun. Deshalb frage ich mich immer, Luca, wie sieht denn so ein Alltag, also so ein Arbeitsalltag eines CC-Racers aus? Wir haben es jetzt 17 Uhr, also der Tag ist sozusagen vorbei. Was hast du heute gemacht?
Ja, also heute ganz speziell, das ist jetzt auch vielleicht nicht der durchschnittlichste Tag. Einfach, einige wissen es vielleicht, ich studiere auch noch nebenher, jetzt natürlich nicht auf Volldampf, aber so ein bisschen, da muss der Tag schon geordneter ablaufen. Jetzt heute, mein zweiter Tag zurück von Übersee, wir waren ja in Amerika, mit Jetlag noch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, heute Morgen aufzustehen. Aber so um 9 habe ich es dann aus dem Bett geschafft, dann gefrühstückt, eigentlich stand ein 4-Stunden-Training auf dem Programm mit das ist nicht mal so ein übliches Programm, aber kommt auch hin und wieder vor, 4 Stunden und davon dann die dritte Stunde quasi Zone 3 Training, das sind dann so ungefähr 340, 350 Watt bei sehr hoher Trittfrequenz im Idealfall, Motor Pacing. Wir haben es jetzt heute so gemacht, dass ich wohne an der Schwäbischen Alb, war zu zweit ich bin Mountainbike gefahren, kollegisch im Rennrad gefahren und dann einfach mir erstmal Gegenwind rausgefahren sind und dann schön mit Rückenwind zurück. Und mein Garmin hat mir auch gerade angezeigt, schnellsten 40 Kilometer, also auch ohne Motor Pacing, 54 Minuten für die 40 Kilometer. Gebraucht und deshalb passt es dann, glaube ich, mit dem Mountainbike schon ganz gut, also selbstständig auf der Straße. Genau, dann kurz eingecheckt, deshalb bin ich auch direkt zu spät gekommen, sehr, sehr heiß heute, um eben ein bisschen Getränke aufzufüllen, etc., etc. Und dann voll heimgeradelt, genau, und dann ist der Tag schon wieder dreiviertel gelaufen, ne?
Das heißt, du bist quasi aus dem Flugzeug direkt wieder aufs Rad gestiegen, wenn man das so grob sagen will. Also
ja, Tag genau. Wir sind am Dienstag.
Ist jetzt nicht so unbedingt.
Ja. Nee, wir sind am Dienstag gelandet und ich bin noch am Montag in Quebec, also dort in Kanada, anderthalb Stunden oder zwei gefahren. Dann am Dienstag, Reisetag, gestern dann easy eingerollt mit 3,5 Stunden. Heute jetzt eben eigentlich 4, schlussendlich waren es jetzt 4:45. Jetzt die Woche ein bisschen Grundlage und dann Zeit bleibt nicht. Jetzt ist bald die Europameisterschaft, dann die WM und Weltcup-Finale. Aber ja, genau, aber sonst, nur um das vielleicht noch kurz zu sagen, sieht der Tag auch oftmals so aus, dass ich, also so ein wirklich durchschnittlicher Tag, dass ich halt um 8 aufstehe, neben Frühstück dann oft irgendwie ein bisschen administratives Zeug mache oder eventuell auch schon mal eine Stunde oder zwei lernen für die Uni, ich Mittag esse dann meistens erst um 2 oder so und wenn ich dann eine kürzere Intervalleinheit habe, die mache ich dann noch vorm Mittagessen irgendwie zwischen 11 und 2 eben oder so und dann eventuell am Abend nochmal ein kleines Training und ich bin so ein Abendtyp, der dann meistens noch halt abends vor allen Dingen gegen später dann nochmal ein bisschen lernt.
Genau. Von wie vielen Stunden sprechen wir dann so trainingsmäßig? Wie viel hast du da in der Woche? Kann man da so?
Ja, kann ich ziemlich genau eigentlich sagen. Also ich trainiere jetzt, glaube ich, so für Top 10 Weltcup-Fahrer wahrscheinlich so auch relativ durchschnittlich, stundentechnisch, würde ich sagen. Nicht jetzt extrem viel, aber auch nicht zu denen, die jetzt wenig trainieren. Und das sind 900 Stunden im Jahr ungefähr. Und das, da kommen wir dann so auf einen 19er, 18er, ich glaube eher 18, Schnitt pro Woche. Wobei ich da jetzt nicht so genau weiß, ob da die, ich glaube, das sind dann die 4 Wochen Trainingspause nicht mit einbegriffen. Also quasi, diese eine sind dann quasi über 11 Monate im Schnitt 9 oder 18 Stunden, 19 oder 18.
Hast du, ist das dir völlig freigestellt, wie du trainierst? Weil ich habe meinen Neffe, der ist Fußballprofi mittlerweile in der zweiten Liga unterwegs und der hat eine Polaruhr am Handgelenk und der muss täglich die und die Einheit absolvieren, das auch auf seinem Profil hochladen und wenn er es nicht macht, dann kriegt er von seinem Trainer nicht nur einen Spruch, sondern dann gibt es schon, sagen wir mal, ein Coaching.
Ja, ja. Okay, also im Endeffekt ist es natürlich so, dass ich machen kann, was ich will, also in letzter Instanz. Mhm. Weil, ja, bin natürlich für meine Erfolge selber verantwortlich. Ich bezahle meinen Coach und der kriegt, also ich, ja, ich tue dem vielleicht dann mal die eine oder andere Prämie, die mir bei einem guten Resultat überwiesen wird, weiterleiten. Zumindest teilweise, aber im Endeffekt kriegt er seine Kohle, ob ich jetzt schnell fahre oder nicht. Und deshalb kann ich machen, was ich will. Aber natürlich habe ich eigentlich einen sehr präzisen Trainingsplan und den versuche ich natürlich schon auch so abzuarbeiten, dass es ja maximal gewissenhaft ist und ich eben denke oder wir gemeinsam denken, dass es das Maximale ist, was wir rausholen können.
Jetzt nochmal so von der Sicht desjenigen, der sich mit diesen ganzen Strukturen nicht so auskennt. Mhm. Wir haben gerade Thema Fußball ist ja so, es gibt einen Verein, man ist irgendwie da drin und man muss die und die Leistung bringen. In einem Radteam gibt es ja trotzdem sozusagen einen Dachsponsor oder arbeitet da jeder Athlet für sich selbst mit seinem eigenen Trainer?
Ja, also das Üblichste sind irgendwie 2-3 Jahresverträge und im Endeffekt, also um das jetzt quasi von hinten aufzurollen, muss ich halt schauen, dass ich dann die Leistung in dieser Zeit so bringe, dass ich halt eine Vertragsverlängerung oder idealerweise halt vielleicht mich auch nochmal ein bisschen hocharbeiten kann, hinbekomme und ja, wenn ich das halt nicht schaffen sollte, dann ja, ist im Endeffekt mein eigenes Problem und da klopft mir eigentlich dann auch niemand so richtig auf die Finger, weil ja, das ist halt einfach am Ende des Tages mein eigenes Problem und das weiß auch jeder. Und jetzt, klar, vom Nationalkader aus, ich war jetzt zum Glück noch nie eigentlich auch nur annähernd in der Position, dass es da irgendwie eng geworden wäre, dass ich da rausgeflogen wäre oder so. Aber da kann ich mir dann schon vorstellen, wenn man es jetzt arg schleifen lässt, dass dann der Bundestrainer schon mal sagt, jo, du musst jetzt halt vielleicht mal noch ein bisschen die Kurve kriegen dieses Jahr, weil sonst wird es schwer, dich im Kader zu halten.
Mhm. Genau, aber dann... dass du spezielle auch, Förderung dann nicht mehr bekommen würdest, ne? Um das nochmal klarzustellen.
Ja. Mhm. Genau, aber ich muss auch dazu sagen, also damit es eindeutig ist, ich habe sowieso einen Trainer, der, das war ja, glaube ich, auch ein bisschen die ursprüngliche Frage, den ich quasi einfach beschäftige. Also das ist der Barry Austin aus Südafrika, der trainiert zum Beispiel auch den Filippo Colombo, der jetzt am Wochenende auch den Short Track Weltcup gewonnen hat. Zweiter in der langen Distanz wurde einer der größten Talente, auch eines der größten Talente. Und die Pauline Ferraud-Prévot, mehrfache Weltmeisterin, Straße ja auch. Und der hat eigentlich mit meinem Team überhaupt nichts am Hut. Ich bin auch der Einzige jetzt aus meinem Team, der von ihm trainiert wird. Genau.
Aktuell fährst du für Canyon, ne?
Genau, seit diesem Jahr. Also ich war ja jetzt 9 Jahre in Summe bei Lexwear, was wirklich eine extrem lange Zeit ist jetzt in so einem Radsport-Verhältnis gedacht. Aber ja, die haben mich durch alle möglichen erfolgreichen und auch äußerst wenig erfolgreichen Zeiten begleitet und letztes Jahr hatte ich dann einfach die Chance, also dieses Canyon Collective XC-Team mit Loana Lecombe, die ja jetzt zeitweise Weltranglistenerste war letztes Jahr im Gesamtweltcup gewinnt. Ich denke, Top-Favoritin ist für die Weltmeisterschaft dieses Jahr. Da hat sich einfach eine Chance ergeben für mich, gerade auch mit einem deutschen Hersteller, die ich einfach ergreifen musste und das auch dann wollte und diesen Schritt einfach gehen wollte. Und es hat sich jetzt, auch wenn anfangs nicht alles super smooth lief, bisher ja auch als ja gute Entscheidung erwiesen.
Aber da kann ich eigentlich schon mal ganz kurz dazwischen, weil wir ja echt eine Materialsportart haben. Wenn du jetzt dann von 9 Jahren, bist du vorher, glaube ich, Scott gefahren bei Lexware, wenn du dann auf ein komplett neues Rad gehst, wie ist das dann für dich? Also wie war das auch deswegen nicht alles so ganz smooth? Wie lange braucht man dann wirklich, um auf seinem neuen Arbeitsgerät, sage ich mal, anzukommen?
Ja, exakt. Das war eigentlich so das Hauptding für mich auch. Also ich glaube, so von der Charakteristik sind diese zwei Bikes einfach ein bisschen unterschiedlich. Ich versuche es immer so zu beschreiben, dass einfach der Scott, also ich spreche jetzt von dem Scott Spark, also das Fully, da ist der Schwerpunkt, ich bin da nur auf dem alten gefahren, eben bis 2021, also nicht mit dem integrierten Dämpfer. Da ist der Schwerpunkt ziemlich weit hinten. Also ich finde, obwohl ich selber quasi nie Enduro fahre, vielleicht dann doch irgendwie mal drauf saß, man sitzt da so ein bisschen wie auf so einem Enduro-Bike, könnte man fast sagen. Während man beim Canyon-Bike, also gerade beim Lux oder jetzt beim neuen Lux World Cup, den Schwerpunkt relativ weit vorne hat und man ein bisschen, aggressiver sagen könnte, drauf sitzt. Aber aber auch einfach mehr Gewicht vielleicht auf dem Vorderrad ist und die Kinematik auch ein bisschen anders ist. Und ich bin halt dieses Scott Spark RC von 2015, glaube ich, kam das raus, oder? Das war doch vor der Olympiade 2016 wahrscheinlich. Bis eben 2021 exakt das gleiche Modell gefahren. Und ja, es ist ja völlig offensichtlich, dass die Muskulatur und der ganze Bewegungsapparat sich halt auch extrem an das Bike anpasst. Und das hat schon ein bisschen gedauert. Also ich will jetzt auch überhaupt nicht sagen, dass da ein Bike schlechter oder besser ist. Natürlich muss ich jetzt, wenn ich bei Canyon bin,
sagen. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt der Sponsor, und
das ist,
oder?
Es ist ja aber auch ein Top-Rad, das ist gar keine Frage. Es gewinnt ja so viele Rennen. Also es ist halt einfach anders.
Das finde ich schon verrückt, weil wenn wir jetzt irgendwie über Räder berichten in unserem Magazin und so weiter, dann ist es natürlich, klar kann man sagen, Sitzwinkel ist flacher, das heißt, man tritt ein bisschen mehr von hinten, das andere ist irgendwie steiler, jetzt wird ja sowieso alles gerade so ein bisschen steiler in den letzten Jahren, auch im Enduro-Segment, extrem steile Sitzwinkel zum Teil, aber dass das einen Athleten auch komplett sozusagen eine so intensive Umgewöhnung kosten kann, die vielleicht ja sogar auch dann mit, ich selbst fahre auch viel, ich weiß auch, was man alles sozusagen physiotherapeutisch vielleicht kompensieren muss. Das finde ich schon heftig, dass man so zum Teil der Maschine quasi wird, dass wenn man die Maschine austauscht, dass man dann den Körper erstmal komplett umarbeiten muss.
Ja, aber das ist einfach, wie ich ja auch schon gesagt habe, also wenn ihr euch überlegt, ich trainiere jetzt 900 Stunden im Jahr, klar, da ist nicht jede Stunde auf dem Mountainbike, aber ich fahre schon sehr wenig Rennrad, bin jetzt auch nicht so der Oberläufer oder Krafttrainings Heinz. Verbringe einfach sehr, sehr viel Zeit auf dem Rad oder auf dem Mountainbike. Und ja, jetzt überlegt, 5 mal 900 wären dann 4500 Stunden, die du halt auf einem Rad verbringst. Und das ist natürlich abartig viel. Und dann ist es eigentlich völlig offensichtlich, dass das nicht in 2 Wochen sich irgendwie komplett verändert. Und ich muss auch da ein bisschen selber mich an der Nase packen, weil das Ding ist, dass ich einfach auch eine bisschen spezielle Position habe, die vielleicht auf dem Scott erstmal leichter umsetzbar war. Einfach weil ich das eigentlich noch verschärft habe, diesen Schwerpunkt weit hinten und genau, von dem her schon eine Umstellung.
Sieht schon sehr spannend aus, ne? Du sitzt quasi so extrem weit hinten. Wir haben mal einen Bike-Check mit deinem Rad gemacht. Also es ist schon eine sehr interessante Sitzposition. Aber ich glaube, das habt ihr Profis ja auch ein bisschen an sich. Also ich kann mich immer noch an die Bike-Check-Bilder von Jaroslav Kulhavi erinnern, der auch immer sehr, sehr spannend auf dem Rad gehockt hat.
Die berühmte abgesenkte Sattelnase.
Ganz genau die. Und ja, wenn man 900 Stunden da drauf sitzt, dann hat man wahrscheinlich auch so seine Eigenarten,
die man dazu mitnimmt. Fährst du am Rennrad ein ähnliches Fitting wie auf dem Mountainbike? Ja. Versuchst du das irgendwie?
Ah ja. Absolut. Ja. Also auch Ticken tendenziell länger mit dem Lenker so. Genau, einfach ein Ticken länger im Oberkörper, aber exakt das gleiche Sattelhöhe, obwohl man vielleicht im Rennrad einen Millimeter weiter oben sitzen würde. Aber ja, und unter der Saison fahre ich praktisch kein Rennrad.
Krass, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden, den letzten.
Unter der Saison sitzt du quasi nur auf dem Mountainbike, hast du gerade gesagt, ne? Das ist schon krass. Ja. Aber wie viel machst du dann letztendlich noch selbst? Also, das ist ja auch immer spannend. Jeder World Cup-Profi hat natürlich seine Mechaniker, die ihm quasi alles zurechtschrauben. Packst du dann selber nochmal an? Putzt du dein Fahrrad noch selber? Oder hast du dafür jetzt alles mittlerweile deine Leute?
Ja, also daheim putzen tue ich schon selber, ist klar, da reist jetzt niemand aus Frankreich an oder aus Koblenz, um mein Rad zu putzen. Aber es hat sich schon stark verändert. Also im Endeffekt ist es so, dass ich immer nach eigentlich jedem Rennen, und ja, vor ungefähr 20 Rennen im Jahr, mein Bike perfekt für die nächsten Wochen Training hergerichtet wird. Und wenn ich dann halt neue Kettenblätter, neue Kassette und neue Blabla drauf habe, dann muss ich da innerhalb von in diesem Zeitraum, da wird nichts so verschlissen, außer ich mache jetzt halt mal einen Unfall oder einen Crash. aber sonst muss ich da jetzt echt eigentlich nichts mehr schrauben und die Reifen, die eben auch, also diese 3 Wochen im Normalfall. Von dem her, das hat sich schon auch verändert und ich habe gerade also mit meinem Mechaniker Thibaut, das ist eine absolute Maschine. Also ja, so einen guten Mechaniker hatte ich noch nie, auch nur annähernd, obwohl ich auch schon gute Mechaniker und viele Mechaniker hatte, aber ist schon klasse.
Und inwiefern spielen die dann da nochmal rein? Also kann es dann irgendwie sein, dass er dir nochmal ein paar Vorschläge macht oder du vor allen Dingen auch bei Reifenfragen, das ist ja eigentlich so die wichtigste Frage fast mit, dass er euch da beratet oder bist du da wirklich die letzte Instanz und sagst so, nee, das will ich aber so.
Ja, bin ich eigentlich auf jeden Fall die letzte Instanz, gut, weil es dann ja doch auch klar. Zu ja. Unterschiedlich ist, aber ich meine jetzt einfach, ja, der macht halt überall nochmal einen Double-Check und ich hatte dieses Jahr einen Platten jetzt, aber sonst noch keinen technischen Defekt und auch, ja, also ich, wenn ich an meiner Kurbel drehe vor dem Rennen, dann ja, hört die quasi nicht mehr auf sich zu drehen, weil der halt wirklich jede einzelne Kugel da aus dem Lager rausnimmt und putzt und poliert und macht und tut. Das ist schon eine Weltklasse.
Ist das so, kannst du deinen Sattel und Griffe, so die Kontaktpunkte zum Rad, kannst du die selbst auswählen oder ist das vorgegeben?
Also klar, Hersteller muss natürlich stimmen, aber innerhalb des Herstellers kann ich dann unter allen Modellen wählen im Normalfall. Also klar, vielleicht promotet man mal irgendwas, aber im Endeffekt habe ich da die freie Wahl. Zum Beispiel auch bei den Schuhen ist es richtig cool. Wir haben da Boa als Sponsor und Boa, ja, beliefert ja quasi allerlei Schuhhersteller, ja. Genau. Und ich kann natürlich keinen Specialized-Schuh fahren, will ich auch nicht, aber bestimmt unter 5 oder 7, 8 Schuhmarken kann ich wählen und da habe ich mir dann auch anfangs ein paar Modelle angeschaut und mich jetzt halt für was entschieden, genau, was am besten passt.
Krass. Wenn ich jetzt nochmal aufs Material, wenn wir in der Ecke gerade gelandet sind, hätte ich noch 2 Fragen, was finde ich sehr einprägsam bei dir ist. Du bist einer der letzten Top 15, Top 10 Fahrer, die ohne Dropper-Post unterwegs sind. Wird das nach wie vor so bleiben? Hast du gefühlt einen Nachteil oder sagst du fährst ohne Dropper sogar noch besser als mit? Was hat das für eine Bewandtnis?
Ja, genau, also das ist echt verrückt. Ich habe schon die letzten Jahre gedacht, ich muss jetzt einfach das mal machen und auf Dropper Posts umschwenken, weil es ja jeder macht. Und schlussendlich bin zwar eher, also nicht der Oberinnovativste oder rennt da nicht jedem jeder technischen Neuerung hinterher. Aber am Ende setzt sich ja dann doch zum Beispiel einfach oder so, weil jetzt kannst du halt nicht mehr mit dreifach rumfahren, ist ganz klar. Und das ist halt einfach auch besser. Aber bei der Dropper Seat Post, da ist es für mich echt verrückt. Ich habe den ganzen Winter versucht, mich an das Teil zu gewöhnen und ich komme einfach nicht damit zurecht. Also ich finde, rational und theoretisch betrachtet macht es für mich komplett Sinn, mit einer Dropper Post zu fahren, und sind da ja auch mit RockShox, mit der Rework extrem gut ausgestattet, also aus Sponsorensicht, aber am Ende des Tages erhole ich mich einfach schlechter in den Abfahrten, wenn ich nicht das Teil zwischen meinen Beinen habe.
Ich wollte gerade fragen, was stört dich denn daran?
Ich glaube, dass das am meisten damit zusammenhängt, dass ich mich in den Abfahrten, also selbst wenn du eine richtig schwierige Abfahrt hast, hast du immer wieder mal 1-2 Sekunden, wo du dich hinsetzen kannst. Ah. Und ich glaube, also in der Theorie tue ich mir da auch schwer, das zu argumentieren, aber ich glaube, dass es vor allen Dingen damit zusammenhängt und dann auch noch so ein bisschen dieser Moment vom Runtergehen. Also wenn ich jetzt einfach da todesgrau oben ankomme und dann erstmal noch so eine Kniebeuge machen muss, um meinen Sattel runter zu machen, das tut mir dann meistens so arg Schmerzen.
Aber gut, du zeigst ja auch, dass du trotzdem in der Weltspitze auf jeden
Fall. Ja, genau, also das ist auch jetzt krass nochmal gewesen, in Snowshoe zum Beispiel. Also ich bin bestimmt nicht so, guter Vergleich ist jetzt zum Beispiel U23-Weltmeister Martin Vidaure, weil ich mit dem auch viel unterwegs bin. Der Typ, der hat halt einfach Abfahrtskills, also die habe ich nicht, das ist einfach so. Aber am Ende des Tages, während einem Rennen, passiert es wirklich ganz selten, dass ich bergab nicht an einem Hinterrad dranbleiben kann. Und ich stürze auch nicht viel, also toi toi toi, aber...
Gut so, ja.
wär nice, wenn das so bleibt. Aber ja, also ich habe jetzt nicht irgendwie so einen richtigen Nachteil da. Und ich, wie gesagt, am Anfang vom Jahr habe ich auch noch verkrampft versucht, damit zu fahren und auch in Rennen. Und würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da dann zumindest schnell war. Also ja, weiß auch nicht.
Mit dem Innovationszögerlichkeit oder mit der zögerlichen Innovationsadaption hast du bei mir jetzt natürlich Türen eingerannt. Seit wann fährst du tubeless oder fährst du tubeless?
Ja, schon.
Das ist dann. Aber fiel es dir leicht, darauf umzusteigen, oder hast du schon mal in Erwägung gezogen, auch TPU-Schläuche zu nehmen, oder kommt das bei euch im Team sozusagen
gar nicht in Frage? Ich glaube, kommt einfach nicht in Frage, ja. Genau, also das war.
Aber du fährst eine Nudel hinten, glaube ich.
Ich fahre oft mit Insert, genau. Einfach, ja, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen das Sicherheitsding. Ich denke mir dann oft, ja, komm, lieber habe ich da die Sicherheit und kann irgendwie auch wirklich stark ermüdet so ein Downhill im Rennen runterfahren. Es passiert halt wenig. Genau, das ist so ein, oder in den seltensten Fällen war es, deshalb fahre ich relativ oft mit Insert, aber jetzt natürlich auch nicht auf jeder Strecke.
Jetzt hattest du ja gerade die Downhill-Kapazitäten von deinem Kumpel, von Martin Vidaure, angesprochen, der mit dem neuen Spark unterwegs ist, was 120 mm Federweg vorne und hinten hat. Jetzt bist du mit dem neuen Lux World Cup unterwegs mit 100 mm. Bist aber trotzdem, würde ich mal behaupten, nicht gerade langsam unterwegs und fährst trotzdem in der Top 15. Aber wie ist das jetzt auf so hochtechnischen Strecken, wie jetzt gerade in Mount St. Anne, Snowshoe? Merkt man da, wenn andere Fahrer mit 120 mm unterwegs sind, das setzt sich jetzt irgendwie schon durch? Oder sagst du das
mal? Ja, also ich fahre auch jetzt immer wieder mit einer 110er Gabel, was für mich eigentlich auch richtig cool ist. Aber am Ende des Tages gefällt mir diese Canyon-Charakteristik schon, also von dem Bike schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, im Endeffekt ist es halt alles irgendwie immer ein bisschen ein Kompromiss. Die einen legen es ein bisschen in die eine Richtung, die anderen ein bisschen in die andere. Ich meine zum Beispiel Dreck, die haben ja noch weniger Federweg im Dämpfer dann beispielsweise. Und ich glaube, es ist schon keine Überraschung, dass halt mit Canyon so viele Shorttracks gewonnen werden. Oder auch halt auf Strecken, die vielleicht ein bisschen schneller sind. Und ich würde fast mal behaupten, wenn es ein Shorttrack wie Albstadt, Novo Mesto oder fast auf allen, da bist du einfach mit einem Canyon besser aufgestellt als mit einem Scott Spark. Und wenn es dann aber halt darum geht, irgendwie in Novo Mesto, sag ich mal, wo es einfach unmenschlich viele Wurzeln gibt und auch ja sehr viel Komfort braucht, dann bist du vielleicht halt an der einen oder anderen Stelle auch mit einem Scott Spark besser unterwegs. Also ich finde, das ist halt einfach immer irgendwie so ein Mittelweg, den du da finden musst. Und den finde ich gerade jetzt mit dem Lux World Cup, wurde der schon sehr gut getroffen. Und ich finde fast, dass das Scott Spark dann ein bisschen extrem ist in die eine Richtung.
Mhm. Ja, spannend. Das ist auch aber, aus der Profisicht zu sehen.
Aber Novo Mesto war ja auch jetzt, also zumindest für den jetzt nicht komplett im Rennsport hundertprozentig fitten Zuhörer, der zu dem ich mich auch zähle. Aber ich gucke mir schon alle World Cup-Rennen auch im Cross-Country-Bereich an. Aber da hast du dich ja einfach so in die Herzen der Cross-Country-Welt gesprintet, glaube ich. Das war ein unheimlich starker Auftritt. Man hat dir auch angesehen, da geht jetzt alles raus. Das ist all out, Vollgas. Und hast Thomas Pidcock übersprintet. Wie fühlt sich sowas an, wenn man im Ziel am Boden liegt? Erstmal schmerzhaft, oder?
Genau, erstmal schmerzhaft. nach Luft ringen. Genau. Also das war schon ein Mega-Moment. Und wie du schon sagst, also für mich hat dieser Tag aus sportlicher Sicht echt alles verändert. Meine Popularität, würde ich es einmal nennen, hat sich extrem verändert. Also wirklich egal, wo jetzt die Weltcups stattfinden, ich bin einfach immer am Autogramm schreiben und so weiter. Das gab es einfach davor noch nicht. Und das ist schon so, dass es viel, viel verändert hat und so, also einmal nach außen hin, aber für mich natürlich dann als Wirkung dann auch. Und ich habe schon in Albstadt irgendwie gemerkt, dass das möglich ist. Und dann in Novo Mesto ist halt irgendwie alles zusammengekommen. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt beispielsweise den Short Track in Leogang gewonnen hätte, der halt einfach nicht so die Spannung hat, glaube ich, einfach von der Charakteristik der Strecke her, dann wäre das auch nicht so ein großes Ding gewesen. Aber so hat sich schon viel, viel verändert. Und ich muss auch sagen, mir liegt diese Rolle einfach auch ein bisschen besser. Also das kann wahrscheinlich jeder von sich behaupten. Aber es ist einfach leichter, wenn man mit sowas in der Hand hat. Und ich konnte viel relaxter in den Rest der Saison jetzt reingehen, weil dieser Sieg, den nimmt mir natürlich niemand. Aber vielleicht so im allerersten Moment habe ich das auch gar nicht so realisiert, weil ich halt einfach um diese Kurve da unten gefahren bin und wusste, ich werde jetzt bis ins Ziel fahren und zwar so schnell, wie es irgendwie nur geht. Und was dahinter mir passiert ist, das habe ich halt natürlich erstmal gar nicht mitbekommen. Und erst als dann das im TV nochmal angeschaut hatte, wurde mir dann auch klar, okay, das war jetzt vielleicht schon, oder auch die Wattwerte, also das ist dann natürlich auch krass, was da das Adrenalin dann nochmal bewirken kann.
Weil, kannst du die nochmal nennen? Was war da Spitzenwert?
Also Spitzenwert weiß ich nur noch, dass 1400 irgendwas, ich glaube 50 ungefähr, aber dann eben über die 25 Sekunden. Watt. Das ist, glaube ich, eher die beeindruckendere Zahl. 1120, glaube ich, oder 23 oder 28.
Das 25 Sekunden.
Über 25 Sekunden. Und man muss halt bedenken, davor wurden halt 20 oder 21 Minuten schon Vollgas gefahren. Also, das war das würde ich jetzt, glaube ich, so im Training auf dem Stand raus unter Umständen nicht mal so leicht, also würde ich schon hinbekommen, aber nicht, also müsste ich wahrscheinlich auch Vollgas sprinten und das eben dann nach 20 Minuten schon mit einer NP von, weiß nicht, also das ist jetzt auch nerdmäßig, aber ein oder andere muss vielleicht investieren von 400, ich weiß es nicht mehr, vielleicht falsch, aber 470 Watt oder so zu fahren und dann eben das trotzdem noch hinzubekommen. Das geht einfach nur, wenn man dann von dem Adrenalin da getragen wird und halt weiß, wenn man jetzt da in das Ziel sprintet und unter Umständen gewinnt, dann wird sich ja das Leben, also ein bisschen übertrieben gesagt, verändern.
Ja, klar. Ich meine, jetzt hast du schon drüber gesprochen, was, ich sag mal, die Fans und so da bewirkt haben. Also wahrscheinlich, wenn du dein Handy danach entsperrt hast, hattest du wahrscheinlich mal direkt 10.000 Follower mehr bei Instagram nach dem Sieg. Ja. Aber wie ist es, sage ich denn mal so, in der mit den anderen Fahrern? Also grüßt ein nach dem ersten World Cup-Sieg Nino Schurter dann mit Handschlag oder wird man dann anders im Peloton, sage ich mal, wahrgenommen oder ändert sich da gar nicht so viel?
Doch. Also es hat sich dieses Jahr sehr viel verändert. Ich glaube auch so ein bisschen mit dem Eintritt in das Team jetzt. Es ist natürlich auch so, dass, also ich will jetzt nicht behaupten, dass jeder Fahrer zu uns ins Team will, aber muss natürlich auch ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass natürlich ja vielleicht der eine oder andere Fahrer auch denkt, ah, cooles Team, cooles Bike. Vielleicht habe ich da ja auch mal die Chance zu unterschreiben und gucken wir das ein bisschen, also Nina Schurter natürlich jetzt nicht, aber ein bisschen genau an und halten mir die Leute ein bisschen warm. Deshalb ist, habe ich gefühlt, jeder netter geworden zu mir seither und offener und fragt und macht und tut. Aber jetzt von diesen wirklich richtig großen Namen auch, aber zu Nino zum Beispiel hatte ich schon immer so ein bisschen einen Draht, er ist jetzt, also nicht so, dass ich jetzt, dass das jetzt mein Buddy wäre, aber der ist einfach auch ein höflicher Mensch, würde ich jetzt mal behaupten. Und der sagt einem dann schon, ja, oder mit zumindest mir hat er schon immer, oder nicht natürlich immer, aber seit 2-3 Jahren dann Hallo gesagt. Genau.
Und dann mit so anderen Konsorten, sage ich mal, so ein Pitcock und Co., die ja dann nochmal in einer ganz anderen Liga spielen. Ich weiß, du bist in Juniorenzeiten auch gegen den Egan Bernal gefahren, der dann später mal die Tour de France gewinnt. Also wie hat man zu solchen Leuten dann einen Draht? Also ist das dann noch was Kollegiales oder ist das schon ein bisschen Rivalität?
Also jetzt Pitcock ist, denke ich, wirklich dann die Ausnahme, der dann, ja, der macht, also wenn, ich glaube, der kann halt nicht auf jeden da eingehen. Der hat halt vielleicht seine 2-3 Kumpels im Weltcup und dann fährt er mit denen vielleicht mal die Strecke, ja, wenn überhaupt, aber ansonsten zieht er da sein Ding durch. Und der ist ja einfach auch so selten da, also den habe ich ja quasi nach dem Novo Mesto Weltcup auch überhaupt nicht mehr gesehen.
Natürlich, ja, der schaut sich jetzt nicht mehr, weil du ja bist. Logisch, der fährt halt jetzt lieber Tour de France und gewinnt Alpe d'Huez, wenn du nicht da bist.
Nee, ich denke, der wird es auch demnächst mal wieder auftauchen. Sonst ist es eigentlich, also manchmal denke ich sogar, es wäre auch cool, wenn es so ein bisschen mehr Rivalität gäbe. Also nach für uns als Fahrer natürlich erstmal nicht, aber sowas wie jetzt da dieses mysteriöse Ereignis zwischen Matthias Flügge und Nino Schurter in Lenzer Heide. Sowas.
Ja, Stress,
das, ne? Ja. Genau. Aber das wirft er dann doch irgendwie immer so Wellen, dass dann das öffentliche Interesse da relativ groß ist. Und ich denke mir manchmal, wenn man so eine Rivalität ein bisschen künstlich erzeugen würde, wäre vielleicht ja auch ganz cooler. Aber am Ende des Tages ist es natürlich für uns Fahrer auch toll, wenn man sich eigentlich mit echt vielen versteht. Zum Beispiel eine witzige Anekdote auch, jetzt da in Kanada musste ich zur Dopingkontrolle mit 4 weiteren. Das war dann, ich weiß nicht, ob ich die Namen nennen darf. Ich denke schon, wird ja jeder kontrolliert. Marcel Guarini, Luca Bredo und der Sieger eben Titoan Caro. Und wir saßen dann, weil das Rennen ja so abartig heiß war, konnte natürlich keiner pissen. Und deshalb saßen wir dann halt da 1,5 oder 2 Stunden in so einer Hotel-Lobby rum und haben da Wasser getrunken ohne Ende, wo eben die Dopingkontrolle stattfand. Und wir haben uns halt da, also die waren jetzt vielleicht nicht so arg, aber Luca Bredo, Marcel Guarini und ich haben uns da halt lebhaft unterhalten, anderthalb Stunden lang, und über Gott und die Welt diskutiert, über den Fahrermarkt, über Gehälter und alles. Und ich glaube, diese zwei Aufseher da, die Chaperons von der WADA, wo das auch immer, wo die auch immer angestellt sind, die waren, glaube ich, schon, also, die standen halt so daneben und haben sich gefragt, wie kann das jetzt sein? Die sind doch gerade noch hier um die Wette gefahren.
Sind die wieder geschenkt.
Und jetzt macht man da ein, also hat, ja, und natürlich auch auf Englisch dann unterhalten. Das haben die es dann auch verstanden.
Aber das ist ein interessantes Thema. Also ich meine, im Straßenradsport ist das so gut dokumentiert. Da gibt es Filme drüber, wie die Dopingkontrolle funktioniert. Im Cross-Country- oder Mountainbike-Sport wird da auch, wie du sagst, komplett durchkontrolliert. Kommen auch mal bei dir zu Hause jemand vorbei?
Oft. Also ich bin ja in dem höchsten Testpool der NADA. Und das heißt, ich werde vermutlich nicht weniger oft kontrolliert als Deutsche wie als Nils Politz beispielsweise, würde ich jetzt mal behaupten.
Also dann ist irgendwann Ding-Dong, dann klingelt es an der Tür.
Genau, das funktioniert über so eine App. Adams heißt die, und da gibt man quasi den Übernachtungsort an. Dann muss ich zusätzlich angeben ein Zeitfenster von einer Stunde. Und in diesem Zeitfenster muss ich zwingendermaßen definitiv erreichbar sein, sonst ist es sofort ein Misstest. Also da muss ich dort anzutreffen sein, innerhalb von 5 Minuten, wo ich angebe zu sein. Und dann kann aber auch außerhalb dieser Stunde kontrolliert werden. Nur ist es da so, dass man da ein Zeitfenster von einer Stunde hat, um an den Ort zu kommen. Und sobald ich quasi abwesend bin, zum Beispiel wenn ich jetzt eine große Tour mache, und einfach halt vielleicht 2 oder 3 Stunden weg bin von zu Hause mit dem Rad, dann muss ich quasi angeben, dass ich eben jetzt heute Nachmittag quasi nicht erreichbar bin.
Das musst du immer machen.
Und das ist tagtäglich eigentlich. Also natürlich kann ich das also im Voraus planen. Immer ein Quartal wird im Voraus geplant. Aber sobald sich das dann verändert, und da ist natürlich das Ding, dass ich jetzt nicht weiß, wann ich am 2. September trainiere, dass ich dann das unter Umständen schon, oder ob ich da jetzt irgendwie vielleicht bei irgendjemand übernachte oder sonst einen Ausflug mache. Genau, deshalb muss das dann da auf jeden Fall verändert werden. Das ist schon eine relativ hohe
Aufgabe. Das heißt also, ein Freund oder eine Freundin sagt, lass uns doch mal irgendwie am Wochenende nach Stuttgart fahren und ein bisschen durch die Innenstadt bummeln. Das müsstest du dann auch, also musst du das dann proaktiv anmelden oder fragt dich die App dann?
Also Stuttgart wäre jetzt ja eine Stunde von mir entfernt. Also das würde ich wahrscheinlich schaffen. Und wenn es 1 Stunde 5 dauert, was auch schon passiert ist, weil ich mal an der Uni war und mir so ein Labor hatten und ich dann einen Teil über Kopf weg konnte, dann war das auch kein Weltuntergang, aber
ich habe es noch nicht so ganz verstanden, weil ich mich jetzt frage, musst du die ganze Zeit angeben, wo du bist, oder kommt auf der App sozusagen ein Ding-Dong, hallo, innerhalb der nächsten Stunde müssen sie uns sagen, wo sie jetzt sind oder wo sie erreichbar sind? Oder?
Genau, also wenn ich jetzt angebe, ich bin eben zu Hause und der klingelt jetzt bei mir, es macht niemand auf, dann ruft er mich an, und ab diesem Moment der Kontaktaufnahme, das wäre dann in dem Fall der ich weiß nicht, ob es klingeln oder das Anrufen, aber das ist wahrscheinlich kein Zeitunterschied von mehr als einer Minute, läuft diese Stunde. Und dann muss ich, also wenn das jetzt ein netter Chaperon ist, dann könnte es auch sein, oder Kontrolleur einfach, könnte es auch sein, dass er mir irgendwie entgegenfährt. Oder wir uns im Idealfall vielleicht sogar auf einer Autobahnraststätte oder so treffen. Also,
aber das kommt nur auf Nachfrage. Also du musst jetzt nicht deine gesamten Bewegungen, die du es übers Jahr machst, musst du nicht komplett angeben.
Ja, erstmal natürlich schon. Also von diesem Radius von einer Stunde
entfernt. Ja. Ich glaube, das weiß niemand. So, ich wusste es
nicht. Nee, aber wie gesagt, also das ist halt auch weil ich wirklich in diesem höchsten Testpool, in der höchsten Testpool-Kategorie bin. Und das sind dann natürlich nicht viele. Also ich glaube, ich bin vielleicht sogar der einzige Deutsche. Oder der Max ist da noch drin. Aber, ja.
Max Brandl?
Ja, genau.
Ach, verrückt.
Schon irre. Aber dafür soll der Sport ja dann clean sein. Und
ja, also ich will jetzt ja auch keine Thesen aufstellen, aber für mich würde ich jetzt mal trotzdem behaupten, also ich wüsste nicht, natürlich kann man Glück haben, aber mit diesem Glück zu spielen, das wäre natürlich ja, Hölle. Also wenn du jetzt halt was nimmst und dann wackelt er dann eine halbe Stunde später an, also das ist natürlich jetzt nicht so, dass ich jeden Tag kontrolliert wird, aber wenn es halt drauf ankommt, kann der jederzeit auftauchen und dann ist der halt geliefert und deshalb finde ich schon eigentlich das System relativ lückenlos, jetzt zumindest mal auf den ersten und zweiten Blick.
Zumindest sehr engmaschig. Ist denn so das Thema Straßensport für dich auch eine Geschichte, wo du sagen würdest, könnte ich mir vorstellen, oder bist du Mountainbiker durch und durch?
Ja, also eigentlich denke ich erstmal, ich habe einfach so das Gefühl, mein Talent, das liegt einfach da im Mountainbikesport. Und ich glaube, ich müsste mir so viel aufbauen, erstmal wieder uns von so ja, einem frühen Stadium anfangen, mir was aufzubauen, dass ich das jetzt, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht im Hinterkopf habe zu machen.
Du bist ja auch so von der Körperstatur her eher so, du hast viel Oberkörper, es gibt ja so diesen klassischen Ausdauersportler, der ist irgendwie eher ganz, ganz schmal und den Radfahrer erkennt man daran, dass die Beine ganz dick sind und die Unterarme, aber obenrum ist irgendwie ganz wenig. Du bist ja eher so ein bisschen von der Statur her, ich würde mal sagen, so ein bisschen könnte man auch denken, dass du vielleicht Fußballspieler bist, also schon muskulös. Hat irgendwann mal jemand gesagt, hier ist, also ich weiß zumindest von Bekannten, dass es auch so Werte gibt, Verhältnis Oberkörper zu Unterschenkel und Oberschenkel und so. Hat da irgendwann mal jemand gesagt, hier, vielleicht ist irgendwie Radsport, vielleicht bist du dafür zu muskulös oder war das nie ein Thema?
Also im Endeffekt ist es so ein bisschen das, was ich auch am Anfang meinte, du bist immer für dich selber verantwortlich in dem Sport und wenn du die Ergebnisse, im Endeffekt läuft alles über Ergebnisse. Und wenn du schnell fährst, dann kannst du mit drei Fingern schnell fahren oder mit langen Haaren oder mit kurzen Haaren oder mit 100 Kilo oder mit 60 Kilo. Aber natürlich ist es schon so, dass es halt physikalische Grenzen gibt. Das ist natürlich ganz klar und dass ich mich da auch, also dass ich auch meine Stärken eben zum Beispiel bei einem Shorttrack in Novo Mesto, Albstadt, Brasilien, wo auch immer, ausspielen kann, dafür aber vielleicht in Leogang nicht so, das ist schon klar, aber ich denke, soll ich anrufen, Entschuldigung, ja, aber auf der anderen Seite ist es ja bei jedem so, also irgendwie so den, klar gibt's den besten Kompromiss, aber ja, und auch wie gesagt, das werden bestimmt einige auch wissen, gerade so nach meiner Juniorenzeit hatte ich dann mal eine Phase, wo ich dachte, okay, vielleicht muss ich ein bisschen meinen Körper in seiner Grundstatur verändern und das ist dann direkt auch mal so richtig in die Hose gegangen. Also
wortwörtlich.
Ja, also ich bin einfach zwar dann leichter geworden, aber die Leistung hat halt komplett nachgelassen und ich da bin dann wirklich auch in so eine Spirale reingekommen, die einfach alles andere als gesund war und ich denke auch, dass ich da vielleicht so ein bisschen einen ja, Jojo-Effekt erstmal davongetragen habe, aber dafür auch sehr, sehr viel gelernt habe. Also es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Ne?
Ja, Essen oder Ernährung ist ja auch nicht nur Ernährung, sondern da hält psychisch, ja auch Leib und Seele zusammen. Und was ja irgendwie extrem wichtig ist bei einem Rennfahrer, ist ja auch die Motivation und dass man sich gut fühlt einfach. Ne?
Der Kopf genau, halt also, auch, ne?
Ja, ich denke halt, Also, es gibt sicherlich andere Sportler und andere Persönlichkeiten, die sich vielleicht noch krasser, zusammenreißen können oder wie auch immer und dann noch strenger zu sich sind. Aber ich brauche da einfach mal eine gewisse Lockerheit und ich finde, am Ende des Tages ist das auch das Erfolgsrezept für wahrscheinlich die meisten. Also, ich finde, es ist ganz, ganz selten, dass jemand wirklich, also selbst wenn du so Leute anguckst wie einen Nino Schotter oder Martin Widauer, der ist mein Lieblingsbeispiel, das ist einfach so ein richtiger Hitzkopf, Pendejo Loco, wie man im Spanischen der sagt. Und der ist aber halt einfach der Beste. Und das liegt nicht daran, dass er jetzt sich da ja einfach Tag ein, Tag aus zusammenreißt und nur nach der Uhr lebt, sondern weil er halt einfach ein Talent hat, weil er die Lockerheit besitzt, weil er weiß, wann es drauf ankommt und dann halt auch in diesen 3 Stunden am Tag wirklich konzentriert da ist. Und ich glaube, das ist so das, was für mich auch irgendwie am Ende des Tages am allerbesten funktioniert. Und wie du gesagt hast, das Essen und die Nahrungsaufnahme und der Spaß, der hält Leib und Seele zusammen, finde ich eigentlich einen betreffenden Begriff dafür.
Hattest du schon mal eine Verletzung? Du hattest jetzt vorhin gesagt, hier Umstieg von einem Rad auf einen anderen Radtyp war schon körperlich auch eine Herausforderung. Hattest du schon mal eine Sportverletzung, wo du lange gebraucht hast, um davon sozusagen dich wieder zu erholen?
Also tatsächlich war es ja eben so, um das nochmal kurz aufzugreifen, das Jahr 2015 war das, das war keine Verletzung im klassischen Sinne, aber eben schon so, dass ich da so schwerwiegende Ernährungsfehler gemacht habe, dass einfach mein Körper nicht mehr funktioniert hat. Man könnte vielleicht von einer Essstörung oder auch von einer Magersucht sprechen. Und da konnte ich, also in diesem Jahr bin ich quasi keine Rennen gefahren, nur so dann irgendwie am Ende des Jahres ein paar kleinere Rennen, aber keinen einzigen Weltcup, weil ich einfach sowohl psychisch oder mental als auch körperlich da überhaupt nicht dazu imstande war. Und das ist definitiv dann das einschneidendste Erlebnis gewesen. Und ansonsten habe ich mir glücklicherweise noch nie irgendwie was gebrochen. Doch, habe ich schon mal, aber beim Snowboardfahren Schlüsselbein. Das war so eine Mini-Fraktur. In der Offseason oder am Ende der Offseason, so im November oder so, das war halb so wild, da bin ich dann halt irgendwie 2 Tage kein Rad gefahren, dann 3 Tage Rolle und dann war es das auch schon wieder.
Ihr habt ja eben jetzt schon mal, oder du hast das Thema schon mal ein bisschen angerissen, dass ihr untereinander, unter euch Profis auch ganz viel sprecht. Und du hattest eben schon gesagt, dass ihr über Gehälter und Verhandlungen und Co. gesprochen habt. Ich frage jetzt einfach mal ganz dreist, was verdient man so als World Cup-Profi? Da werden ja wahrscheinlich auch Unterschiede sein, dass dann Herr Schurter oder ein Herr Pidcock als Olympiasieger wahrscheinlich auch dann die Top-Verdiener sind. Was für Summen sprechen wir da?
Also ich würde jetzt mal keine exakten Zahlen mit Namen in Verbindung bringen, weil am Ende des Tages weiß ich natürlich auch nicht, ob das dann immer so 100% stimmt. Aber gerade dieses Jahr, auch jetzt mit einem Manager zusammenarbeite, habe ich doch einen, glaube ich, relativ guten Überblick. Und was ich halt definitiv sagen lässt, dieses System ist extrem progressiv. Also das Gehaltssystem. Wenn du halt in der Lage bist, Top 5 zu fahren, so wo ich jetzt so langsam dann auch immerhin jetzt 6-7 Mal Top 10 gefahren und auch 2 sechste Plätze, Short Track sowieso ganz vorne dabei war, langsam in die Richtung kommen, dann kannst du schon, also das ist jetzt auch natürlich super relativer Begriff, aber da kannst du schon richtig Geld verdienen. Während wenn du halt dann nur in der Lage bist, vielleicht bei 2-3 Rennen im Jahr Top 20 zu fahren, dann kann das sein, dass du quasi gerade so deine Kosten decken kannst. Also wenn da dann dich irgendwie nicht so gut verkaufst, und ein bisschen Pech hast, vielleicht auch irgendwie in einem Land lebst, wo das schwierig ist, ein Team zu finden, oder wenn jetzt überseemäßig dann immer noch das Team einen Haufen Geld ausgeben muss, um dich überhaupt hierher zu fliegen und so weiter, dann kann es sein, dass du halt irgendwie dreimal Top 25, Top 30 fährst und quasi, ja, vielleicht gerade so deine Kosten decken kannst. Das ist so, und ja, also um jetzt vielleicht ein paar Zahlen zu nennen, also ja, schwierig jetzt das so an Positionen festzumachen, aber es wird vielleicht schon 15, 20 Leute geben, die 100.000 im Jahr verdienen, um mal eine Zahl zu nennen.
Aufwärts wahrscheinlich dann, ja.
Und dann gibt es halt irgendwie 4, 5, die vielleicht mehr als eine halbe Mio verdienen. Aber ja, da ja, bin jetzt natürlich nicht drauf festnageln, aber so würde ich jetzt mal.
Gut, wir haben ja nicht die Paychecks von allen, aber das ist, finde ich, schon spannend, um es mal in Relation zu setzen, so was vielleicht ein Fußballer in der zweiten, dritten Liga verdient. Oder vor allen Dingen auch ein bisschen in Relation zu setzen, klar, mit ganz viel Straßenprofis, wo ja auch der ein oder andere Mountainbiker, wie man dann sagt, so ein bisschen dem Ruf des Geldes folgt und dann vielleicht dann mal eher auf die Straße wechselt. Also keine Ahnung.
Genau, das ist definitiv der Fall, aber man muss auch sehen, am Ende des Tages haben wir trotzdem eine relativ große Industrie in unserem Rücken, und es ist halt möglich. Also ich meine, wenn man das jetzt schafft, 100.000 oder auch mal 200.000 zu verdienen, dann ist es natürlich ein geiles Leben, weil du hast bist das ganze Jahr unterwegs, brauchst eigentlich auch relativ wenig Geld, jedes Trainingslager ist bezahlt. Also wenn du halt irgendwie 3 Wochen St. Moritz Trainingslager machst, kann es sein, dass dich das 300 Euro kostet an Kaffeerechnungen, aber sonst halt nichts. sonst halt quasi nichts. Und das ist ja auch, also keine oder wenig Ausgaben zu haben, ist natürlich auch ein Vorteil. Und das wollte ich jetzt nur mal sagen, natürlich, wenn man es mit Formel 1 Fußball, weiß ich, vergleicht, dann sind wir natürlich kümmerlich bezahlt. Aber es gibt halt auch Sportarten, da hast du halt einfach, selbst wenn du irgendwie Olympiamedaille holst, dann kriegst du für deine Olympiamedaille ein bisschen Kohle, aber das war's dann. Und ja. Also natürlich ist auch immer eine Frage des Verkaufens, das ist sowieso das aller, nicht das Allerwichtigste, aber es ist halt das Zweitwichtigste nach den Ergebnissen. Ne? Also wie sympathisch bist du, wie gut kannst du im Social Media unterwegs sein, wie wertvoll bist du vielleicht auch für einen Fahrradhersteller, was jetzt Feedback angeht, wie bist du in der Kommunikation und so weiter. Ja.
Aus welchem Markt kommst du? Das höre ich irgendwie ganz oft, dass das interessant ist.
Als Deutsche sicherlich.
Auch danach Leute suchen. Ja.
Genau, als Deutscher sicherlich auch nicht zu benachteiligt, einfach weil vielleicht bei uns auch in der Vergangenheit nicht allzu viele Top-Sportler, also Top-Top-Sportler gab, und es aber einige tolle Bikehersteller in Deutschland gibt. Ne?
Ja, schon krass, was da halt alles so geht. Wie geht's jetzt für dich erstmal weiter? Also
EM steht an, nächsten Freitag, das sind noch die European Championships jetzt.
In München, ne? München,
genau.
Hast du da schon was vom Track gesehen? Ich hatte jetzt nur so eine...
Ein bisschen. Heute Morgen hat mir Bundestrainer Peter Schaub, AK Speedy, ein paar Bilder geschickt. Ich glaube, das ist ja in der Natur von Europameisterschaften oder in dem Gen der Europameisterschaften irgendwie verankert, dass die Strecken immer anders sind als alle anderen. Das ist einfach, weil die UCI da nicht dahinter steht.
Wusste ich auch nicht.
Das ist dann UEC irgendwie. Mhm. Und die haben halt die sehr komische Ideen teilweise, aber auf der anderen Seite bringt es natürlich auch eine Varianz rein, die jetzt ja bestimmt nicht so schlecht ist.
Wie ist das denn eigentlich? Ist Deutschland ein gutes Land, um Cross-Country zu fahren? Findet man hier leicht ein Team? Du hattest vorhin davon gesprochen, in manchen Ländern ist es nicht so einfach. Oder gibt es irgendwie ein Land, wo es besonders gut ist?
Also ich glaube, dadurch, dass wir jetzt in Deutschland eine relativ große Bike-Industrie haben, also große Hersteller auch, ist es schon relativ einfach und vor allen Dingen ist es halt der genialste Standort. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt raussuchen könnte, einfach im Sinne von Reisereien, also ich habe es zu allen Weltcups, die jetzt so im Moment stattfinden, wahrscheinlich am idealsten getroffen hier im Großraum Stuttgart. Sicherlich gibt es jetzt ja, in den Alpen vielleicht nochmal mehr Möglichkeiten mit langen Bergen etc. Aber ich finde, es ist schon krass. Also da habe ich jetzt auch am Wochenende mal mit einer ein bisschen gequatscht, die eben aus Kanada kommt. Und für die ist es halt krass. Also wenn die hier 2-3 Mal nach Europa fliegen müssen, bei dieser Reise hast du halt immer ein Risiko, dass irgendwie was schief geht, dass deine Bikes nicht ankommen, dass gesundheitlich vielleicht bisschen dir was ein, also schneller was einfängst im Flieger oder wie auch immer, dann verlierst du halt auch schnell mal irgendwie 2 Trainingstage etc. etc. Und ja, deshalb ist es schon ziemlich gut in Deutschland. Und dann ist halt auch so, dass jetzt zum Beispiel in der Schweiz, da ist der Markt halt fast schon ein bisschen übersättigt. Sicherlich auch nicht schlecht, aber ich denke, ja, in also Deutschland oder Holland oder wie auch immer, ist man schon gut aufgehoben. Und auch wenn am Ende des Tages wahrscheinlich das Fördersystem in der Schweiz oder auch in Frankreich bisschen umfassender ist, bisschen ausgeklügelter, hat man hier auch jetzt nicht die allerschlechtesten Nachwuchsförderungen.
Jetzt gibt es in Deutschland ja so Ikonen, so ein bisschen Sabine Spitz und bei den Herren war jetzt zuletzt die Fumic-Brüder ja sehr aktiv. Merkt man das, wenn man sozusagen auch in den Fokus von Mountainbike Deutschland gerät? Also es gibt ja so Fußball Deutschland. Ich finde den Begriff immer so ein bisschen lustig, aber guckt Mountainbike Deutschland jetzt auf dich? Merkst du das? Oder ist das eher so ein überregionales Interesse? Was?
Also es ist sehr, sehr erfolgsabhängig. Ich ja, überzeugt. Also wenn du einfach gut fährst, dann und im Endeffekt zählt die Zeit, die du im TV halt ja präsent bist und am Ende ja das Ergebnis, was damit einhergeht. Und für mich ist es aber schon so, dass jetzt Manuel Fumic eine Rolle spielt, der wohnt 3-4 Kilometer nur von mir weg. Und ja, also den sehe ich einfach ziemlich regelmäßig und die lokalen Zeitungen hier, wobei natürlich ja so eine Printzeitung jetzt also kein Mal, ja, will ich jetzt hier nicht die Scheiße.
Also was du sagst, ich wollte gerade sagen.
Nee, ich meine jetzt einfach so eine Lokalzeitung, wo man dann irgendwie im Lokalsport eine Sparte bekommt. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht das Allerwichtigste für Canyon. Also jetzt für meinen Sponsor, aber schlussendlich ist es natürlich trotzdem so, dass die dann da das auch immer wieder thematisieren. Und ja, von dem her spielt es schon eine gewisse Rolle, jetzt gerade mit Manni. Mit Sabine, er hat jetzt einfach auch schon vor einer ganzen Weile aufgehört. Aber dieser Olympiasieg von ihr, der hat uns natürlich trotz allem sehr, sehr gut getan.
Wie lange bist du denn überhaupt schon im Rennbereich unterwegs?
Ja, quasi schon immer. Also eine kleine Anekdote, wie ich angefangen habe, ist eigentlich ganz witzig, weil also ich war halt einfach so das klassische Kind, glaube ich, was irgendwie dann mal Sportler wird, nämlich einfach abartig hyperaktiv. Also schon noch im gesunden Rahmen, würde ich sagen, aber trotz allem halt, sobald ich morgens aufgestanden bin, Vollgas, bis ich abends todmüde ins Bett gefallen bin. Und so ging das halt Tag ein, Tag aus. Und ich hatte dann einen Kumpel, der bei mir in der Straße gewohnt hat, der ist halt irgendwie immer montags und ich glaube mittwochs, das bin ich mir auch nur so ganz sicher, ins Fahrradtraining gegangen. Also Mountainbike im Endeffekt im RSC Köngen hier bei mir ums Eck. Und der Kollege, Also der hat mich natürlich immer sehr genervt, wenn er dann montags und mittwochs keine Zeit hatte, weil da konnte ich dann mit dem nicht kicken oder irgendwas spielen oder wie auch immer. Also da war ich vielleicht 7. Und das habe ich dann beschlossen, eines Tages, komm, bist ja nicht auf den Kopf gefallen, gehst einfach mit dem mit ins Training, dann sind diese 2 Nachmittage auch ausgefüllt. Und so kam ich dann schlussendlich zum Sport. Und wir haben aber, meine Eltern, die haben also im Endeffekt das genau richtig gemacht, vor allen Dingen da am Anfang. Die haben da einfach das irgendwie so mitgemacht und mich bei dem supportet, was einfach worauf es ankam, aber die haben nie da irgendwie so richtig, war nie da so richtig dahinter. Aber so mit konnte ich das halt so leben, wie ich das wollte. Und wenn ich Bock hatte, ein Rennen zu fahren, das war dann vielleicht mit 9 Jahren, 8 muss ich gewesen sein, weil ich bin noch in der U9 gefahren. Ja, dann konnte ich das machen und wenn ich da halt keinen Bock drauf hatte, dann habe ich es halt gelassen.
Bock, finde ich, ist ein schönes Thema. Also wie gehst du jetzt so als Erwachsener mit Motivation um? Gibt es Tage, wo du einfach sagst, boah, ich habe heute einfach gar keinen Bock zu fahren irgendwie? Es muss ja noch nicht mal das schlechtes Wetter sein, sondern kann ja einfach, man steht irgendwie mit dem falschen Bein auf. Machst du es dann, trainierst du trotzdem oder kannst du dann auch... Oder kriegst du dann beim Fahren wieder gute Laune? Oder wie bist du da
gestrickt? Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage. Und so, die ist mir auch vorher kurz durch den Kopf gegangen, weil das die wahrscheinlich am häufigsten gestellte, oder nicht am häufigsten, aber häufig gestellte Frage. Und ich bin da, also ich diskutiere da oft mit meinem Kumpel Vincent Dorn, der auch Radfahrer ist, oft drüber, was uns, weil wir das so konträr sind, glaube ich, was motiviert uns eigentlich an dem Sport? Und ich da, also das ist jetzt ernüchternd für jeden, der das hört, aber ich habe da einfach keine Antwort so richtig drauf. ich glaube auch, dass irgendwie ich zum Radsport gekommen bin, eben aus einem ganz anderen Grund, als der, warum ich immer noch im Radsport bin und auch erfolgreich im Moment zumindest mal hier im Kreis fahre. Und ich glaube, hingekommen bin ich einfach, weil ich so viel Energie hatte und mich ausbelasten musste, um einfach abends auch entsprechend müde zu sein und weil ich einfach immer, das ist dann immer so die Theorie von meiner Mutter, so Waldwege und so einfach so nett und kuschelig fand, dass ich immer halt bei uns im Wald bin und so kleine Trails hoch und runter gefahren bin. Einfach die Freude an so einem Waldweg, wie das sich das durchschlängelt oder durch eine Wiese oder wie auch immer. Und davon ist mir vielleicht auch so ein bisschen noch was geblieben, aber schlussendlich bin ich dadurch halt da hineingeschlittert. Und jetzt stecke ich da halt fest und habe gemerkt, ich kann das irgendwie ganz gut. Und dann bin ich halt einfach von einem Step in den anderen gekommen. Also das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben gesagt, aber schlussendlich finde ich es einfach auch die beste Option aus allen Alternativen. Weil irgendwie 9-to-5 arbeiten. Ich habe zum Beispiel im Winter vom Studium aus ein Praxissemester machen müssen. Zum Glück nur 25 Stunden, was aber trotzdem schon für mich absolut Limit war. Also wie gesagt, ich musste natürlich meine 20 Stunden Training da irgendwie auch noch unterbringen, plus alles, was drumherum kommt, das ist halt einfach für mich nicht unbedingt jetzt so mega erstrebenswert, dass ich denke, dass das wäre jetzt besser als der Radsport. Und dann natürlich die Reiserei, auch wenn ich da manchmal ein bisschen von meinem ökologischen Gewissen geplagt werde, die ist natürlich trotzdem auch toll und das Rennen fahren und so weiter, aber und dann ist natürlich vielleicht so die ursprünglichste Motivation in gewisser Weise auch dieses etwas schaffen halt, wenn ich halt einfach diese 2, 3, 4 oder 7 Stunden Training, wie es auch immer halt an dem Tag aussieht oder dieses Intervall gepackt habe und dann halt wieder heimkomme und weiß, okay, das habe ich jetzt halt wieder hinter mich gebracht und das wird mich jetzt vermutlich wieder einen Schritt weiterbringen, das ist schon auch motivierend. Aber ja, manchmal, auch wenn wir schon ja vorher jetzt erörtert haben, ist es nicht der Sport oder der, also als Ingenieur könnte ich wahrscheinlich ja ähnlich verdienen, zumindest im Moment noch. ja, ist am Ende vielleicht trotzdem auch jetzt so die Kohle irgendwie auch und das, was halt damit einhergeht, auch irgendwie eine Motivation.
No. Alles für die Kohle.
Alles für die Kohle.
Genau. Lukas, hast du noch was? Oder?
Ich habe tatsächlich hier meine kleine Frageliste soweit schon abgearbeitet. Ich fände jetzt eher nochmal interessant, Luca, wie geht's jetzt die Saison weiter und was sind vor allen Dingen noch deine Ziele? Wir haben jetzt eine Heim-EM, Europameisterschaft steht an. Wie gehst du da jetzt ran?
Genau, also ich stecke jetzt echt in so einem richtigen Rennblock mittendrin eigentlich. Viel ist jetzt schon geschafft. Dieses Jahr ist wirklich auch krass. Also man sieht ja auch daran, dass viele Athleten, also wirklich Top-Athleten, auch einige Weltcups auslassen. Zusätzlich auch die Belastung noch mit Covid, dass ja wirklich auch viele davon geplagt werden. Und jetzt war genau Lenzerheide, Andorra, dann war ich in Übersee, Snowshoe, Kanada, dann ist jetzt eine Woche frei, dann ist die Europameisterschaft in München, dann ist die Woche darauf die Weltmeisterschaft in Leche. Da habe ich jetzt so ein bisschen als Puffer für mich den Short Track. Also den habe ich vor zu fahren, also die Short-Track-Weltmeisterschaft, aber wenn ich jetzt merke, nach der Europameisterschaft, mir geht so langsam wirklich die Luft aus, dann werde ich das vielleicht auch auslassen, dann ist eben an dem Sonntag darauf die XCO-Weltmeisterschaft und dann wiederum darauf folgendes Weltcup-Finale in Val di Sole und dann ist es im Endeffekt geschafft. Ich werde dann sicherlich noch Rennen fahren, aber halt mit einem anderen Druck und mit einer anderen relaxed halt.
Und dann geht's in der Off-Season in Urlaub, oder was steht?
Dann geht's in die Off-Season nach Esslingen zum Studieren.
Herrlich. Ah, ja, das wundervoll. Ist
toll, ja.
Ja, also wir danken dir herzlich für die Einblicke in den Alltag und in das Leben eines Cross-Country-Racers. War wirklich spannend. Ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden und Fragen stellen in die eine oder andere Richtung. Auf jeden Fall dir vielen Dank. Wünschen dir natürlich viel Erfolg in der weiteren Saison und in den kommenden Saisons. Ist auch unser Wunsch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn hier auf dem Kanal, wo ihr ihn gehört habt. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Wir sind das Mountainbike-Magazin. Das Orangene bekommt es am Kiosk. Oder ihr könnt es als Abo zu euch nach Hause bestellen. Dann müsst ihr den Weg zum Bahnhofsbuchhandel oder wohin auch immer nicht antreten. Schreibt uns eine Mail, wenn euch der Podcast gefallen hat. podcast@mountainbike-magazin.de. Ihr könnt auch Kritik äußern. Solange sie sachlich bleibt, hören wir sie uns auch immer gerne an, beziehungsweise lesen sie uns durch. Bleibt uns verbunden. Habt Spaß beim Mountainbike-Fahren und nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch wenn man ein XC-Racer ist. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao und danke.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.